Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen wieder zurück zu 1. Mose Kapitel 3 und lesen den 16. Vers. 1. Mose 3, Vers 16. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, aber er wird dein Herr sein. Als wir anfingen, uns mit dem dritten Kapitel des ersten Mosebuches zu befassen, da haben wir auf die elementare Bedeutung dieses Kapitels hingewiesen. Man kann diese Welt mit all ihrer Not im Grunde nur verstehen, wenn man den Sündenfall berücksichtigt. Die Heilige Schrift zeichnet ein sehr düsteres Bild von dieser Welt, und sie ist darin durchaus nicht pessimistisch, sondern sie ist realistisch. Zwei Weltkriege, in denen das Blut in Strömen geflossen ist, der Holocaust, die vielen Kriege auf unserem Globus danach, die unzähligen Kleinkriege zwischen einzelnen Menschen oder Gruppen von Menschen, unzählige Abtreibungen, in den letzten Jahren 1000 pro Tag und anderes mehr, all das zeigt, dass etwas in dieser Welt nicht stimmt und dass die Welt nicht besser wird, sondern im Gegenteil, dass es weiter bergab geht. Wenn es auch noch erfreuliche Dinge im Leben der Menschen gibt, dann, weil Gott in seiner großen Güte und Barmherzigkeit hier und da Zeichen setzt. Gott hat diese Welt nicht so geschaffen. Dass sie so ist, wie sie ist, ist Folge des Sündenfalls, der Auflehnung des Menschen gegen die Herrschaft Gottes. Diese Auflehnung führte zu einer tiefen Entfremdung zwischen dem Menschen und Gott und als Folge davon zu einer Entfremdung der Menschen untereinander. Auch zu einer Entfremdung zwischen dem Menschen und der Natur. Der Fluch Gottes kam über diese Welt, und damit haben wir es hier in diesem Vers zu tun. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, aber er soll oder wird dein Herr sein. Zunächst einmal erging die Gerichtsbotschaft über die Schlange und damit über den Satan. Damit haben wir uns ausführlich befasst. Und das ist für uns natürlich eine herrliche Botschaft, eine Botschaft der Erlösung, wenn es hier heißt: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieses Wort hat sich erfüllt im Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt, der am Kreuz dem Satan grundsätzlich den Kopf zertreten hat. Er hat die Mächte der Finsternis überwunden. Er hat uns erlöst von der Macht der Finsternis. Das ist eine herrliche Botschaft, ein Gerichtswort über die Schlange, über den Satan. Und hier in Vers 16 ergeht also ein Gerichtswort, ergeht der Fluch über Eva. Und dann erst ist der Mann an der Reihe. Dieses Fluchwort, dieses Gerichtswort, das hier über Eva ergeht, trifft sie in Sonderheit auf zwei Gebieten ihres Lebens, die, so kann man sagen, den Lebensnerv der Frau berühren. Abgesehen davon, dass sie, wie die Erfahrung lehrt, an den allgemeinen Leiden der Schöpfung teilhat, trifft sie der Fluch Gottes an für die Frau spezifischen Stellen. Es geht um das Kindergebären und um ihr Verhältnis zu ihrem Mann. Noch einmal dieses Wort. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. und dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er wird dein Herr sein. Hier wird zunächst einmal deutlich, und das ist das erste Wesentliche, hier wird zunächst einmal deutlich, wo der Schwerpunkt im Leben einer Frau liegt. Es geht um die Kinder. Und das bezieht sich ja nicht nur auf das Gebären. Und es geht um den Umgang mit ihrem Ehemann. Das sind also die beiden Hauptbetätigungsfelder einer Frau. Die Beziehung zu den Kindern und auch der Umgang mit dem Mann. Dass das in unserer Zeit von den meisten nicht mehr so gesehen wird, das ist uns allen klar. Gottes gute Ordnungen für das Leben der Frau und des Mannes gelten nicht mehr viel. Aber man darf sich, wenn man diese Ordnungen ablehnt, wenn man sie ignoriert, wenn man sie missachtet, man darf sich nicht darüber wundern, dass man die negativen Folgen zu tragen hat. Ganz abgesehen davon, dass die Gemeinschaft mit Gott betrübt ist. Man muss die negativen Folgen tragen, wenn man sein Leben nach dem Motto von Pippi Langstrumpf einrichten will: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Es gibt Frauen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, keine Kinder zu haben oder, was noch schlimmer ist, ein Kind abzutreiben, weil es sie daran hindern würde, beruflich Karriere zu machen und sich Dinge zu leisten, die man sich sonst nicht leisten könnte. Von welch einem Geist die Frauenbewegung, der sogenannte Feminismus, beseelt ist, das zeigt das Beispiel der französischen Philosophin und feministischen Leitfigur Simone de Beauvoir, von der sich ja auch die bekannte Alice Schwarzer hat inspirieren lassen. Zusammen mit anderen Frauen erklärte sie vor vielen Jahren in einer öffentlichen Aktion provokativ: J'ai avorté, das heißt, ich habe abgetrieben. Mit anderen Worten, ich habe ein Recht darauf, über mein Leben selbst zu bestimmen. Und darauf bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich abgetrieben habe. Spüren wir etwas von diesem Geist, von diesem unendlich frechen, rebellischen Geist des Feminismus? Nun, daneben gibt es Frauen, die natürlich nicht damit zu vergleichen sind und die ehrlich und aufrichtig und sicherlich oft auch verzweifelt und manchmal am Ende mit ihren Kräften, ihren nervlichen und körperlichen Kräften versuchen, beides miteinander zu vereinbaren, Beruf und Familie. Und so werden dann die Kinder schon ziemlich früh in die entsprechenden Einrichtungen abgegeben, in einem Alter, in dem für die Kinder die Beziehung zur Mutter von allergrößter Bedeutung ist. Sehr extrem wird das zum Teil in China praktiziert. Wie ich las, sind Eltern in Shanghai dazu gezwungen, ihr Kind an den Wochentagen in Internate zu geben, damit sie sich besser auf ihre Jobs konzentrieren können. Nur am Wochenende sind die Kinder zu Hause. Oder denken wir an die Kinderkrippen in der ehemaligen DDR. Mütter waren praktisch gezwungen, ihre Kinder nach der Geburt dort abzugeben, damit sie wieder arbeiten konnten. Und dahinter stand natürlich auch, und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang, dass man die Kinder schon möglichst früh von der sozialistischen Ideologie prägen wollte. Fachleute wissen, welche Verlustängste solche Kinder zu erleiden haben. Wir leben auch hier bei uns schon in einer Zeit, in der nur Mütter, nur Ehefrauen und nur Hausfrauen schon fast Minderwertigkeitsgefühle haben müssen. Sie müssen schon beinahe ein schlechtes Gewissen haben, weil, wenn auch unausgesprochen, der Vorwurf im Raum steht: Sie gehen nicht arbeiten, Ihr Kind ist nicht schon im Kindergarten, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Und dieses Denken wird ganz bewusst von bestimmten Leuten in unserer Gesellschaft vorangetrieben. Das ist eine schlimme Sache. Und so schädlich, wie es sich für die Kinder auswirken kann, wenn eine Frau ihre Selbstverwirklichung und Bestätigung im Berufsleben sucht, statt sich um ihre Kinder zu kümmern, so schädlich wirkt es sich in der Regel auch auf die Beziehung zu ihrem Ehepartner aus. Man schafft es einfach nicht oder kaum, alles unter einen Hut zu bringen, berufliche Karriere und ein frohes Zuhause zu gestalten, indem man den Kindern eine liebevolle Mutter und den Männern eine Gehilfin und warmherzige Ehefrau sein kann. Man ist einfach überfordert. Der Stress ist mitunter unerträglich. Aber genau das, nämlich eine liebevolle Mutter und eine Gehilfin für den Mann, eine warmherzige Ehefrau, genau das ist die Aufgabe einer Frau, Kinder und Ehemann. Das sind die beiden Hauptaufgaben einer Frau. Und das lesen wir nicht nur hier an dieser Stelle im Alten Testament, auf den ersten Seiten der Bibel, da geht es ja um die Kinder und es geht auch um den Ehemann, sondern wir finden das bestätigt im Neuen Testament, in den Briefen des Apostels Paulus. Ich will uns einmal eine Stelle aus dem Titusbrief zunächst einmal vorlesen. Titus, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Sie sollen die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Da haben wir diese beiden Stücke, diese beiden Hauptbereiche, in der eine Frau tätig ist. Sie sollen ihre Männer lieben und sollen ihre Kinder lieben. Und in Vers 5 wird da noch etwas erwähnt, das auch von Bedeutung ist. Besonnen sollen sie sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Hier erwähnt also der Apostel Paulus den Begriff häuslich. Und ähnlich ist es in 1. Timotheus, Kapitel 5, ich lese uns den 14. Vers, da wird es etwas anders formuliert. Da heißt es nicht häuslich, sondern den Haushalt führen. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben, zu lästern. John MacArthur erklärt dazu, dieser griechische Ausdruck, also der Ausdruck, der hier dem Wort den Haushalt führen zugrunde liegt. Dieser griechische Ausdruck bezeichnet alle Aspekte der Verwaltung des Haushaltes und nicht nur die Erziehung der Kinder. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Das Haus, also dieser Schutzbereich, dieser häusliche Schutzbereich, ist der Bereich, wo eine Ehefrau die Erfüllung nach den Gedanken Gottes erlangt. Also noch einmal, dieser griechische Ausdruck bezeichnet alle Aspekte der Verwaltung des Haushaltes und nicht nur die Erziehung der Kinder. Das Haus ist der Bereich, wo eine Ehefrau die Erfüllung nach den Gedanken Gottes erlangt. Nun ist es allerdings so, dass auch da, wo eine Frau ihrer Bestimmung nachlebt, ganz gewiss nicht alles eitel Sonnenschein ist. Ich denke, das ist uns allen klar, das lehrt die Erfahrung. Ganz gewiss können auf der einen Seite Kinder viel, viel Freude machen. Sie sind eine Gabe Gottes, eine kostbare Gabe Gottes, uns anvertraut für eine bestimmte Zeit. Und es ist eine große und lohnenswerte Aufgabe, Kinder großzuziehen. Und auch die Ehe ist immer noch eine göttliche Einrichtung, die den Menschen mit großem Glück erfüllen kann. Und doch kann es auf beiden Gebieten mancherlei Nöte und Kümmernisse geben. Und das ist einfach eine Folge davon, dass hier der Fluch über Eva als Folge des Sündenfalls ergeht. Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir diese Stelle nicht einfach nur auf das Kindergebären beziehen dürfen. John MacArthur fragte einmal einen Rabbiner nach der Auslegung dieser Stelle. Die Antwort lautete: Die Rabbiner sehen hier durchaus nicht nur die Schmerzen, die eine Frau bei der Geburt ihres Kindes erleidet, sondern es geht um all die Nöte und Sorgen, die mit dem Großziehen eines Kindes verbunden sind. Und wir wissen, dass Kinder uns noch Schmerzen bereiten können, selbst dann, wenn sie auf eigenen Füßen stehen, wenn sie aus dem Hause sind, wenn sie eine eigene Familie gegründet haben. Eltern bleiben mit ihren Kindern im Herzen verbunden, leiden mit ihren Kindern, auch wenn die Kinder längst groß geworden sind und ihren eigenen Weg gehen. Kinder zu haben bedeutet eben besonders für eine Frau nicht nur Freude, sondern auch manches Leid zu tragen. Ganz zu schweigen von extremen Beispielen, da die Mütter wegen der unguten Wege ihrer Kinder frühzeitig an einem gebrochenen Herzen gestorben sind. Das gibt es also. Hinzu kommt, dass auch eine liebende Mutter immer wieder mit eigenem Versagen, mit falschen Reaktionen und mangelnder Selbstverleugnung zu tun hat. Sie macht nicht alles richtig und eine Mutter leidet darunter. Kinder gebären, Kinder großziehen, das ist mit Mühen verbunden. Und dieses Wort Mühe, das hier steht, hat die Bedeutung, dass Dinge schwer zu ertragen sind. Und so ist es auch. Also, das Kinder bekommen, das Gebären, ist mit Mühe, ist mit Schmerzen verbunden, aber dann auch das Großziehen der Kinder, die Begleitung der Kinder, das alles steht unter dem Vorzeichen des Fluches, der hier über Eva ergangen ist. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Ist also eine Folge des Sündenfalls. Wie steht es nun mit der Ehe? Das ist ja der zweite Teil hier dieses Verses. Und dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, aber er wird dein Herr sein. Wir denken jetzt nicht an solche Fälle, in denen eine Frau der Doppelbelastung von Beruf und Familie nicht mehr standhält und die Ehe eventuell daran zerbricht. Viele Ehen zerbrechen daran. Aber an solch einen Fall denken wir jetzt nicht. Wir denken vielmehr an solche Verhältnisse, die der göttlichen Ordnung entsprechen und man dennoch den Fluch des Sündenfalls bis in die enge Beziehung zwischen Mann und Frau zu spüren bekommt. Auch in einer grundsätzlich glücklichen Ehe erfährt man etwas von dem Kampf der Geschlechter. Und dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, aber er wird dein Herr sein. Es ist wichtig, dass wir diese Aussage richtig verstehen. Hier ist nicht das seelische oder das körperliche Verlangen einer Frau nach ihrem Mann gemeint. Die Sehnsucht nach dem Ehepartner, sondern das Verlangen danach, über den Mann zu herrschen. Das gibt das Wort, das hier im hebräischen Grundtext steht, zu bedenken. Das gibt es her. Und dein Verlangen wird nach deinem Manne sein. Dein Verlangen über ihn zu herrschen, ihn zu dominieren. So muss also dieses Wort verstanden werden. Dasselbe Wort Verlangen finden wir in Kapitel 4, Vers 7. Diesen Vers wollen wir jetzt einmal miteinander lesen. Da wird uns deutlich, dass dieses Verständnis von Kapitel 3, Vers 16 das Richtige ist. Kapitel 4, Vers 7. Ist's nicht also, so sagt Gott zu Kain, ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Worin besteht dieses Verlangen der Sünde? Nun, sie will über den Menschen herrschen. Nach dir hat sie Verlangen, in Klammern, um über dich zu herrschen. Und jetzt kommt die Ermahnung, du aber herrsche über sie. Sie will über dich herrschen. Sie hat Verlangen danach, über dich zu herrschen. Du aber herrsche über die Sünde. Das bedeutet doch nichts anderes, dass in jeder Frau aufgrund des Sündenfalles die Neigung steckt, Macht über den Mann auszuüben. Natürlich ist das nicht immer so offensichtlich. Und doch spielt diese Neigung im Verborgenen, unterschwellig, eine entscheidende Rolle im Miteinander der Geschlechter. Diese elementare Aussage der Bibel, die wir hier finden, wird dadurch bestätigt, dass sie, wie alles andere auch, dem Ende unseres Zeitalters zur Ausreife kommt. Also das, was die Bibel lehrt im Blick auf die sündige Natur des Menschen, kommt unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus, vor der Vollendung dieses Zeitalters, mehr und mehr zur Ausreife. Diese Dinge sind immer wieder mal aufgeflammt in besonderer Weise, aber zum Schluss hin werden diese Dinge ganz besonders offenbar. Hier haben wir also in 1. Mose Kapitel 3, Vers 16, in diesem Satz, dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, um über ihn zu herrschen, die Wurzeln des sogenannten Feminismus. Die Feministin Alice Schwarzer, die ich ja vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, die hier in Wuppertal bei ihren Großeltern aufgewachsen ist, übrigens das krasse Gegenstück von Hannah Faust, genannt Tante Hanna, die im sogenannten Elendstal in Wuppertal den Ärmsten unter den Armen aufopferungsvoll gedient hat. Diese Alice Schwarzer fordert, wir wollen nicht mal ein bisschen Quote, wir wollen Macht über die Männer. Und hier geht es nicht, und ich denke, das ist uns allen klar, um das, was wir unter Gleichberechtigung der Frau verstehen, im Sinne der Wertgleichheit. Die Gleichberechtigung der Frau sollte für uns als Christen eine Selbstverständlichkeit sein. Sie ist auch zum Teil im Grundgesetz als Menschenrechte im Grundgesetz unseres Staates verankert. Der Feminismus dagegen ist durchsetzt von einem tiefen Hass gegenüber dem männlichen Geschlecht. Ziel ist, das männliche Geschlecht zu unterdrücken. Das ist das Ziel des Feminismus. Und diese Neigung, den Mann zu dominieren, diese Neigung im Herzen einer Frau, macht es natürlich auch einer christlichen Ehefrau nicht leicht, den Mann als das Haupt anzuerkennen. Weil darin liegt im Grunde genommen die Wurzel der Schwierigkeit, dass eine Frau, eine Ehefrau sich in guter Weise ihrem Ehemann unterordnet, wie es ja auch die Heilige Schrift lehrt, ja, wie es uns auch ja gerade auch in den Briefen des Apostels Paulus durch den Heiligen Geist nahegebracht wird. Dieser Widerstand im Herzen einer Frau, dieses Verlangen danach, über den Mann zu regieren, ihn zu beherrschen, macht es einer Frau natürlich zu einem Problem, von Natur aus zu einem Problem, sich hier in einer guten Weise unterzuordnen. Das ist klar. Und das führt automatisch zu Problemen in der Ehe. Ich kann mich noch gut an einen Artikel erinnern, es liegt jetzt schon viele Jahre zurück, da wurde in einer Zeitung, in einer Tageszeitung von dem Besuch einiger Afrikanerinnen berichtet, hier bei uns in Deutschland. Und dann wurden diese Afrikanerinnen gefragt, was sie denn meinten, worin das Hauptproblem in den Ehen hier bei uns im Westen bestünde. Und dann sagten sie, ja, es ist klar, ne? Wenn jeder der Kopf sein will, dann gibt's Probleme, ne? Dann gibt's Probleme. Nur einer kann der Kopf sein. Und das ist, nach dem, was die Heilige Schrift lehrt, der Mann. Der Mann ist das Haupt in der Ehe. Das Haupt seiner Frau. Nun, das beißt sich natürlich, ja? Das ist klar, wenn das, was wir hier in 1. Mose 3,16 erfahren, im Herzen einer Frau schlummert, tief verborgen zunächst einmal, aber immer wieder auch sich nach außen hin manifestieren will, dann beißt sich das mit der Ermahnung im Neuen Testament, dass die Frau ihrem Mann sich unterordnen sollte. Das ist also das Problem, das aus ihrem eigenen Herzen herauskommt, das Problem für die Ehe. Darum ist eben in einer Ehe nicht immer alles eitel Sonnenschein. Das ist zunächst einmal die eine Seite, ja, die Frau hier betrifft, das Problem, das tief verwurzelt ist im Herzen der Frau, bedingt durch den Sündenfall. Ja? Hier ergeht also der Fluch Gottes über die Ehe, die an sich und ansonsten von Gott gewollt ist und eine wunderbare Einrichtung Gottes ist, aber hier haben wir es zu tun mit den Problemen, mit den negativen Dingen in der Ehe, als Folge davon, dass die Frau dieses Verlangen in sich trägt. Und dann eben haben wir es auf der anderen Seite zu tun mit dem Missbrauch der Autorität von Seiten des Mannes. Das ist die andere Seite, die ebenfalls hier in 1. Mose Kapitel 3, Vers 16 klar ausgesprochen wird. Aber er soll dein Herr sein oder wird dein Herr sein, das heißt, er wird über dich herrschen. Und dieses Herrschen ist nicht wertneutral, sondern ist negativ. Hier handelt es sich also um einen Missbrauch der Autorität von Seiten des Mannes. Es geht also hier nicht um ein liebevolles Leiten und Führen, wie es uns die Heilige Schrift lehrt, sondern hier geht es darum, dass der Mann seine Position, seine Autorität, die er hat, von Gott her missbraucht. Und diese Gefahr besteht ja überall da, wo Autorität ausgeübt wird. Ohne Autorität geht es nicht in dieser Welt, das ist uns allen klar, das ist von Gott so gewollt. Alles andere führt ins Chaos hinein. Aber überall da, wo Autorität ausgeübt wird, ob das in der Schule ist, ob das im Staat ist, ob das in der Familie ist, in der Beziehung der Eltern zu den Kindern, ob das um die Beziehung des Mannes zur Frau geht, überall da besteht immer die Gefahr des Missbrauches der Autorität. Und das muss man nun sagen, wenn man die Geschichte daraufhin durchgeht, wie viel Not haben Frauen erlitten aufgrund dieses Faktums, dass Männer ihre Autorität missbraucht haben. In grausamster und schrecklichster Weise. Und das ist bis in unsere Tage hinein eine schreckliche Realität. Er aber wird über dich herrschen. Nicht in guter Weise, sondern in einer negativen Art und Weise. Und da haben wir den Kampf der Geschlechter, ja, das Gegeneinander. Es ist Feindschaft zwischen dem Menschen und Gott. Es ist Feindschaft zwischen dem Menschen und der Schlange. Es ist Feindschaft auch zwischen den Menschen untereinander. Von Natur aus kommen in der Ehe und leben in der Ehe zwei Menschen zusammen, die Feinde sind. Feinde Gottes, von Natur aus. Feinde Gottes sind auch untereinander. Ich sage noch einmal, das wird nicht immer so offenbar, das ist nicht immer so offensichtlich, steckt aber tief im Herzen des Menschen drin. Die eine Seite im Herzen der Frau, die andere Seite im Herzen des Mannes. Da haben wir das große Problem. Da haben wir die Auswirkungen des Fluches, des Sündenfalls für die Ehe. Nicht nur im Blick auf die Beziehung der Mütter zu ihren Kindern, sondern auch im Blick auf die Ehe. Auch ein christlicher Ehemann hat es in seinem Herzen zumindest ansatzweise immer wieder mit dieser Art zu tun, die der Frau aus dem schwächeren Geschlecht nicht die Ehre gibt. Und manchmal lässt er seine Frau in unschöner Weise, lässt er seine Frau das in unschöner Weise spüren. Wer das Sagen hat, da kehrt er den Pascha heraus, ja, der sich gerne bedienen lässt, das ist ja auch bequem, sich ständig bedienen zu lassen, der nicht die Bedürfnisse seiner Frau sieht und berücksichtigt. Man lebt aneinander vorbei, man sieht das nicht, was der andere wirklich nötig hat. Man sieht nur sich selbst und seinen eigenen Vorteil, auch in der Ehe. Das ist also die Folge des Sündenfalls. Und das erschwert natürlich der Frau kolossal das liebevolle Umsorgen ihres Ehemannes. Das ist klar. Ja, das macht ihre Aufgabe nicht leichter, im Gegenteil. Wir sehen in diesem Vers, wie sich der Fluch des Sündenfalles auf die entscheidenden Lebensbereiche einer Frau auswirkt. Zum Mann kommen wir dann ja noch. Beim nächsten Mal, so Gott will, hier geht es ja um die Frau. Und wir fassen das noch einmal zusammen. Die Hauptaufgabe der Frau ist, für die Kinder da zu sein und für den Mann da zu sein. Oder setzen wir die Prioritäten richtig, für die Frau, für die Männer da zu sein, für die Ehemänner und auch für die Kinder. Das ist die Hauptaufgabe einer Frau. Das ist der entscheidende Lebensbereich, in der sie ihre Erfüllung findet. Nun, nachdem wir all dieses versucht haben, hier aufzuzeigen von diesem Wort her, und das klingt ja nun nicht gerade erfreulich, sondern im Gegenteil, das kann uns tief traurig machen, was hier an Fluch in das Leben einer Frau hineingekommen ist durch die Sünde. Nachdem wir das nun versucht haben, ein wenig klar zu machen, was damit gemeint ist, wäre es sicherlich unverantwortlich, wenn wir nicht darauf hinweisen würden, dass dieser Fluch grundsätzlich besiegt ist durch den, der am Kreuz für uns ein Fluch gewesen ist. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben zwar noch die Züchtigung Gottes zu erleiden, und all das, worüber ich gesprochen habe, ist Züchtigung Gottes für unser Leben. Aber grundsätzlich sind wir vom Verdammungsurteil Gottes und vom Fluch Gottes erlöst durch das kostbare Blut Jesu, das er am Kreuz für uns Sünder vergossen hat. Wir leben grundsätzlich unter dem Segen Gottes und nicht mehr unter dem Fluch, auch wenn wir die Folgen der Sünde noch zu tragen haben in dieser Zeit und Welt. Die Folgen des Sündenfalls grundsätzlich und auch die Folgen unseres konkreten persönlichen Fehlverhaltens. Wir leben unter dem Segen Gottes. Wer Jesus hat, steht nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, steht nicht mehr unter dem Fluch Gottes. Und ich denke, das kann uns am Ende doch noch einmal recht froh machen und dankbar machen. Wir dürfen unser Leben führen unter der vergebenden Gnade Gottes in Christus Jesus. Und das beziehen wir jetzt besonders auf unsere Frauen. Darum geht es ja hier in diesem Text, ja? Trotz aller Widerwärtigkeit und Mühsalen, im Blick auf den Umgang mit den Kindern und im Blick auf den Umgang mit dem Ehemann, darf sie doch ein frohes und dankbares Leben führen zur Ehre Gottes. Das ist möglich durch die Gnade Jesu. Erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn wir uns daraufhin einmal diesen Abschnitt durchlesen im Epheserbrief, wo es um die Ehe geht, wo es um die Kindererziehung geht, wo es um das Verhältnis des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer und umgekehrt geht, wo es um all diese zwischenmenschlichen Beziehungen geht, wenn wir uns das einmal durchlesen, dann fällt uns auf, dass vorausgeht die Ermahnung des Apostels Paulus durch den Heiligen Geist: Lasst euch nicht vom Wein berauschen, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Wir dürfen geleitet vom Heiligen Geist, erfüllt von der Kraft Gottes, unter der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus, trotz aller Mühsal, trotz aller Kümmernisse, trotz all dessen, was schwer zu ertragen ist für unsere Natur, ein dankbares, ein frohes, getrostes und zuversichtliches Leben führen. Das ist doch eine große Gnade. Und wenn wir vielleicht im Augenblick in gewissen Zwängen uns befinden, aus denen wir nicht heraus können, die den göttlichen Ordnungen nicht entsprechen, auf denen wir aber im Augenblick nicht heraus können, weil sie einfach gegeben sind, weil wir im Augenblick darin gefangen sind, so dürfen wir doch unter der Gnade Jesu nach diesen göttlichen Ordnungen Ausschau halten. Wir dürfen danach streben, dass Gott sie in unserem Leben verwirklicht, dass er es möglich macht. Denn was Gott von uns haben will, das will er auch möglich machen. Und das kann er auch möglich machen. Das ist eine Sache des Vertrauens, des Glaubens. Und dazu macht der Herr uns allen viel Gnade schenken, dass wir trotz der sehr notvollen Dinge, die dieser Vers hier beinhaltet, doch dankbar und froh sind für das großartige Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Amen.